Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Liebe Grüße an euch in Steyr. Liebe Gemeinde, ich bin heute in Amstetten und darf im christlichen Zentrum predigen. Ich vertrete da den Peter Zalot. Der macht ganz passend zu dem Thema von heute ein Sabbatical, eine längere Pause von 4 Monaten und einige Pastoren gefragt, dass sie mithelfen, Predigtdienste abzudecken bei Ihnen in der Gemeinde. Wir beschäftigen uns seit letzter Woche mit einer kleinen Serie mit dem Titel Wie wir Ruhe finden, und Inspiration für diese Serie ist dieses Buch von John Mark Comer mit dem Titel Das Ende der Rastlosigkeit. Und wir haben festgestellt letzte Woche, dass zur Ruhe kommen verbunden ist mit zu Jesus kommen, unserem Rabbi, unserem Lehrer. Wir haben diesen Vers betrachtet aus Matthäus 11, wo es darum geht, dass Jesus sagt, kommt zu mir, ich möchte euch Ruhe schenken, ich gebe euch ein Joch, das leicht ist. Diese Bezeichnung Joch steht für eine Lehre, die ein Rabbi, ein Lehrer weitergibt. Und Jesus möchte uns nicht nach unten drücken. Und dann haben wir aber auch festgestellt, es gibt in unserer heutigen Zeit unzählige Rabbis, unzählige Lehrer, die uns sagen wollen, wie wir zu leben haben. Und wir finden diese Rabbis eigentlich überall. Sie verfolgen uns sozusagen. Sie sind auf den Plakatwänden, sie sind im Radio, im Fernsehen, auf YouTube, auf den vielen Apps, die wir auf unseren Handys haben. Sie sind in den sozialen bzw. unsozialen Medien zu finden, am Arbeitsplatz, in der Familie, überall gibt es Leute, die sagen, so musst du leben. Genau so musst du leben. Und die Frage war dann, ja, welchem Rabbi folgen wir? Ist es Jesus, dem wir folgen? Und eine Kernfrage, die ich euch dann mitgegeben habe, war, haben wir überhaupt die Zeit, Jesus zu folgen? Weil Jesus folgen bedeutet, einen Weg mit ihm gehen. Und wenn du einen Weg mit jemand gehst, dann braucht es Zeit. Weil es geht bei der Nachfolge Jesu darum, so zu leben wie er, so wie dieser Lehrer. Und dann haben wir eben festgestellt, dass zum Beispiel eine Sache, die Jesus ganz praktisch getan hat, um wieder zur Ruhe zu finden, in all dem Trubel, in dem er ja auch drinsteckte, war, dass er eben sich immer wieder Zeit nahm, um allein zu sein mit seinem Vater im Himmel, ihn zu suchen, zu beten, mit ihm ins Gespräch zu kommen, Beziehungspflege letztendlich. Und über diese Zeiten der Stille sprechen wir ja in Steyr immer wieder. Zeit der Stille empfehlen wir mindestens 4-mal die Woche Zeit nehmen für Gebet, Bibellese, Lobpreis, zur Ruhe kommen und dann hineinstarten in den Alltag. Worüber wir wenig sprechen, ist der Sabbat. Das ist so dieser Elefant im Raum, wenn es darum geht, zur Ruhe zu kommen. Und darum wollen wir da heute genauer hinschauen und natürlich uns die Frage stellen, ja, muss ein Christ den Sabbat halten? Ja oder nein? Schauen wir genauer rein. Wir starten zunächst mal im ersten Teil der Bibel, der Sabbat im Alten Testament. Was sagt uns dieser erste Teil der Bibel darüber? Und da gibt es einiges. Wir werden heute viele Bibelstellen anschauen. Aber ich finde es trotzdem, ich hoffe, es ist trotzdem interessant. Für mich war es echt aufschlussreich und ich habe das mit viel Interesse erarbeitet und es hat mir selbst einen klareren Blick gegeben und ich hoffe, dass es bei euch auch so ist. Zunächst mal das Wort Sabbat. Sabbat, das Wort bedeutet aufhören und damit bedeutet es gleichzeitig auch ruhen. Also aufhören und ruhen. Wenn du mit etwas aufhörst, kommst du zur Ruhe. Das ist mal das eine. Und im ersten Teil der Bibel finden wir mehrere so Art Vorankündigungen dieser Sabbatruhe, bevor es dann ein eigentliches Gesetz wird. Wir sehen uns mal zwei solcher Andeutungen an auf diesen Sabbat hin. Der erste ist gleich ein Schöpfungsbericht. 1. Mose Kapitel 2, Abvers 1, ich lese das mal vor. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und dann Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk erschaffen hatte. Und dann kommt noch eine weitere Ankündigung. Es ist schon fast wie ein Gebot, ihr werdet es gleich sehen. Und zwar ist das im Kontext, im Zusammenhang mit der Flucht des Volkes Gottes. Israel flüchtet aus Ägypten und sie kommen dann in die Wüste und dort gibt es nichts zu essen. Und Gott versorgt sie mit Manna. Das waren so kleine Kügelchen, die sie geerntet haben und dann weiterverarbeitet haben. Und man geht heute davon aus, dass diese Kügelchen Zuckerüberproduktion von Larven waren, die sich vom Saft der Tamariske ernährt haben. Und diese Kügelchen, die sind geschmolzen wieder oder haben sich aufgelöst quasi, wenn die Hitze des Tages kam. Und so mussten sie das morgens einsammeln. Hier ist diese zweite Andeutung, sie kommt aus 2. Mose 16, Abvers 23 und es ist eben im Kontext von diesem Manna. Es ist so, wie der Herr gesagt hat, morgen ist Feiertag, heiliger Sabbat für den Herrn. Backt, was ihr backen wollt und kocht, was ihr kochen wollt, den Rest bewahrt bis morgen früh auf. Sie bewahrten es also bis zum Morgen auf, wie es Mose angeordnet hatte und es faulte nicht, noch wurde es madig. Da sagte Mose, esst es heute, denn heute ist Sabbat für den Herrn. Heute findet ihr draußen nichts. 6 Tage dürft ihr es sammeln. Am 7. Tag ist Sabbat, da wird da nichts sein. Am 7. Tag gingen trotzdem einige vom Volk hinaus, um zu sammeln, fanden aber nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und meine Weisungen zu beachten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Daher gibt er euch am 6. Tag Brot, für 2 Tage. Jeder bleibe, wo er ist. Am 7. Tag verlasse niemand seinen Platz. So, das ist mal diese weitere Andeutung. Es ist fast schon wie ein Gesetz. Ja, bleibt zu Hause, Gott versorgt dich. Und dann am Sinai, diesem Berg, wo Gott dann Mose diese 10 Gebote gibt, da bestätigt er nochmal den Sabbat und begründet auch den Sabbat. 2. Mose 20, 8 bis 11, das kennt vermutlich jeder diese Stelle. Da steht, gedenke des Sabbats, das ist das 4. Gebot, gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Was soll das Volk jetzt also tun? Ich habe es unterstrichen, ich blende es nochmal ein. Sie sollen dran denken. Ja, also wenn man nicht dran denkt zu ruhen, wird man es nicht tun. Das gilt auch für uns. Dann, sie sollen ihn heilig halten. Heilig steht für abgesondert, besonders. Und dann drittens, sie sollen keine Arbeit verrichten. Die Frage ist auch, warum sollen sie aufhören? Warum das überhaupt? Dieses Aufhören dient dazu, dass dieser Tag heilig bleibt, dass er etwas Besonderes bleibt, weil er war auch für Gott etwas Besonderes. Selbst Gott hat geruht. Und dann ist noch eine Sache, warum? Weil es ein gesegneter Tag ist. Da liegt ein Segen auf dem Ruhen. Und diesen Aspekt des Segens, der auf dem Sabbat liegt, den möchte ich noch etwas genauer ansehen. Denn ich glaube, das ist gerade für uns, wenn wir sagen, ich bin Christ, und wir werden dann sehen, wie weit gilt jetzt dieses Sabbatgebot für uns, wenn wir nicht verstehen, welcher Segen hinter dem Ruhen, dem Aufhören steckt, dann entgeht uns, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und Gott will dich segnen, er will dir Gutes tun und darum fordert er uns auf, hört's auf, kommt zur Ruhe, er möchte uns nichts rauben. Und trotzdem erscheint es uns manchmal so, als würde Gott uns was wegnehmen wollen. Herr Gott, du kannst mir ja nicht verbieten zu arbeiten. Ja? Du kannst mir nicht einfach sagen, dass ich meine Füße hochlagern soll, was soll das? Ja? Da gibt es so viel zu tun, ja, es ist komisch, wie wir manchmal sind. Ich meine, vielleicht bist du jemand, der sagt, okay, nee, ich mache 5 Tage der Woche nichts und der 6. Tag dazu und einen Tag arbeite, dass du das umdrehst. Ja, aber die wenigsten von uns sind so. Die meisten von uns wollen was tun und es gibt ja immer etwas zu tun. Genau, ohne hier eine Werbeeinschaltung zu machen für so ein Bauhaus. Anderes Bauhaus. Also wir haben oft so diese Feststellung oder dieses Ding, hey Gott will mir was nehmen. John Mark Comer macht eine höchst interessante Feststellung über diesen Segen, der auf dem Sabbat liegt. Er geht zurück zum Anfang, zur Schöpfungsgeschichte und dann hat er entdeckt, dass drei Dinge gesegnet werden von Gott, als es geschaffen wurde. Und er sagt, und Gott sagt zum Ersten, er segnet das Tierreich, indem er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Okay, dann schafft er den Menschen und er sagt zum Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Und dann, das ist das Interessante, sagt Gott das Gleiche zu diesem Ruhetag. Er sagt, dieser Tag ist gesegnet und das bedeutet letztendlich auch Vermehrung. Und es ist ein bisschen eigenartig, weil, okay, Tiere vermehren sich, der Mensch vermehrt sich, aber wie kann sich ein Tag vermehren? Das ist echt komisch. Und da hakt Koma ein und sagt, genau darum geht es beim Segen, der auf dem Sabbat liegt. Das Ruhen, das Gott quasi uns gibt, das soll einen Segen freisetzen. Es ist ein gesegneter und geheiligter Tag. Und weil er gesegnet ist, kommt quasi aus diesem Ruhen heraus neues Leben hinzu. Neues Leben, das die Welt erfüllt. So wie letztendlich auch das Tierreich und der Mensch sich durch den Segen Gottes vermehren kann und die Welt weiter erfüllt. Und das bedeutet, Gott möchte dich letztendlich segnen. Und er möchte, dass du zum Segen wirst für andere. Er will dich nicht berauben. Also das muss uns einfach klar sein. Und dann erwähnt Mark Comer eine Studie von einem Arzt, der das eine Studie unter dem Titel gemacht hat, die glücklichsten Menschen. Und ganz oben auf dieser Liste der glücklichsten Menschen ist eine christliche Kirche, Leute aus einer christlichen Kirche mit Namen Siebentags-Adventisten. Und die halten sich nach Möglichkeit streng an den Sabbat. Und es gibt verschiedene Statistiken, die belegen, dass diese Leute bis zu 10 Jahre länger leben. Ja, und es gibt auch in Steyr einer dieser christlichen Kirchen, und ich habe den Pastor von der Adventgemeinde in Steyr gefragt, wie sie den Sabbat halten, so ganz praktisch. Ja. Und er schreibt, ich habe das etwas gekürzt, Folgendes, ich hoffe, ich gebe das einfach gut wieder, Folgendes an uns oder an mich, und ich möchte es einfach auch in Auszügen mit euch teilen. Gott möchte, dass wir von der Sabbatruhe profitieren. Es ist mehr als nur körperliche Ruhe. Es soll Ruhe von der Sünde durch Jesu Opfer für uns sein. Wir praktizieren den Sabbat folgendermaßen. Erstens, wir arbeiten am Sabbat nicht, um Geld zu verdienen, außer jene, die in Krankenhäusern arbeiten. Wenn du am Sabbat Dienst hast, dann musst du an einem anderen Tag ruhen. Aber du kannst nicht den Sabbat an einem anderen Tag halten. Also für sie ist ganz klar, Sabbat ist wie bei den Juden Freitagabend bis Samstagabend. Und du kannst es nicht nachholen. Es gibt nur diesen Sabbat. Also sie sehen das da ganz wie die Juden. Dann zweitens, wir tun auch keine schwere körperliche Arbeit, zum Beispiel Haushaltsarbeit, Gartenarbeit und so weiter. Drittens, wir vermeiden auch die sozialen Medien, Fernsehen und Sport am Sabbat. Aber Spaziergang ist immer willkommen. Viertens, wir kaufen auch nicht ein am Sabbat. Fünftens, wir haben am Sabbat Gottesdienst. Wir besuchen gerne Menschen, die unsere Hilfe brauchen, um sie für Jesus zu gewinnen. Wie Jesus gesagt hat, es ist erlaubt, am Sabbat etwas Gutes zu tun. Und dann sechste Sache noch, die er erwähnt. Wir versuchen, diese Zeit mit Gott zu verbringen, durch Bibellesen und Gebet. Wir lesen auch gerne geistliche Bücher am Sabbat. Soweit mal Einblicke in das Leben der Adventisten in Steyr. Was Mark Comer nicht erwähnt bei dieser Sache mit diesem Arzt ist, dass die meisten Adventisten Vegetarier sind und sich ganz aktiv mit Gesundheits- und Ernährungsfragen beschäftigen. Das ist Teil ihrer Glaubenspraxis. Und ich glaube, diese Kombination Ernährung und dann auch diese Ruhe alle 7 Tage, dass das wirklich gute Früchte trägt. Und das sollte uns zu denken geben. Also wenn der siebte Tag, man muss sich das nur vorstellen, wenn der siebte Tag für Gott ein Ruhetag war und Gott braucht keine Ruhe, wie können wir dann sagen, ich brauche das nicht? Also wir sollten es nicht leichtfertig vom Tisch wischen, denn Gott möchte dich und mich segnen. Was ist Arbeit? Wir sind immer noch bei diesem Blick im Alten Testament. Wir haben ja dieses Gebot gelesen vorhin und da steht, wir sollen keine Arbeit verrichten. Und das wirft natürlich die Frage, ja, was ist Arbeit? Ja, was ist Arbeit? Die Welt hat sich ja verändert. Und laut meinem Bibellexikon werden folgende Dinge in der Bibel dann konkret erwähnt. Es sind sechs Dinge. Feuer anzünden. Ich habe immer die Bibelstellen dazu. Übrigens, die ganzen Bibelstellen gebe ich auf den Infozettel, dann kannst du einfach alles nachlesen. Feuer anzünden, Essen zubereiten, Sammeln von Feuerholz, Wohnort verlassen, Geschäfte machen und Lasten tragen. Und das Krasse eben, auf die Übertretung dieser Dinge steht oder stand die Todesstrafe. Puh, und spätestens jetzt denkt man, oioioi, wie soll das alles funktionieren? Da kriegt man Bauchweh. Also ich habe Bauchweh bekommen, wie ich angefangen habe, diese Liste zu erstellen. Zum Beispiel Feuer machen. Wo fängt eigentlich Feuer machen an? Damals war es noch klar. Heute, und das beschäftigt die Rabbis sehr, bis heute, zum Beispiel eine Auslegung ist, ja, wenn du einen Lichtschalter betätigst oder irgendwas Elektrisches ein- und ausschaltest, das zählt als Feuer machen. Ein Motor starten von einem Auto sowieso. Ne? Also tatsächlich Feuer da drinnen. Es gibt auch viele Elektrogeräte, unser Ofen zum Beispiel, unser Backofen hat einen Sabbatmodus. Ich weiß nicht genau, was unser Sabbatmodus kann, aber manche Sabbatmodus bei Öfen bedeuten, dass dann eine bestimmte Temperatur die ganze Zeit durchläuft während des Sabbats. Das heißt, du kannst Speisen warm halten, die du vor dem Sabbat gemacht hast. Also wir sehen, es wird ziemlich komplex und undurchsichtig. Oder wo beginnt Lasten tragen? Das ist wirklich kompliziert. Kann ich zum Gottesdienst gehen, meine Bibel tragen oder ist das bereits zu viel? Ist das bereits Arbeit? Wie soll man das umsetzen? Damit wir nicht total in eine komische Schiene kommen, ist es wichtig, uns anzusehen, was ist Gottes Motivation mit dem Sabbat, mit dem Gebot der Ruhe. Er wollte sein Volk zur Ruhe führen, aber er wollte auch Folgendes, und zwar er wollte, dass sein Volk, so wie er heilig ist, heilig ist. Heilig heißt abgesondert, besonders. Sie abzuheben von den anderen Völkern. Denn das Volk war ja, bevor sie aus Ägypten geflohen ist, versklavt. Sie mussten 7 Tage die Woche arbeiten, bis sie tot waren. Es gab keine Ruhe, es gab keine Pause. Und nun waren sie plötzlich frei. Und durch diese wöchentliche Pause sollte zum Ausdruck kommen, zum einen, wir gehören Gott, wir gehören zu ihm, aber es sollte auch zum Ausdruck bringen, dass sie nicht Bestand haben durch ihre eigene Arbeit, durch ihre eigene Kraft, sondern letztendlich ihr Retter und auch ihr Erhalter. Das ist der Herr, das ist Gott. Und ich denke, das soll auch unser Antrieb sein. Unser Ruhen, unser Aufhören soll nicht nur körperliche Arbeit, also es soll nicht nur bedeuten, wir hören körperlich auf zu arbeiten, sondern es soll letztendlich ein Bekenntnis sein. Ein Bekenntnis, Gott ist mein Schöpfer, er ist mein Versorger und er ist auch der, der mich befreit. Also das soll letztendlich die Motivation sein, zur Ruhe zu kommen. Es ist nicht nur etwas Körperliches, sondern es ist auch ein Bekenntnis zu Gott. Und die Schwierigkeit ist, das macht es aber nicht leichter, wenn man jetzt von dieser alttestamentlichen Seite kommt mit den Regeln. Wie soll man das einhalten? Wie geht denn das? Und damit springen wir jetzt zu Jesus, zum zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament. Als Jesus lebte, da gab es bereits eine ganze Menge von Regeln, die halt klarstellen sollten, wie kann man jetzt diese Dinge, die in der Tora zu finden sind, in den Schriften und auch in den Propheten, über nicht arbeiten, wie soll man das jetzt denn umsetzen? Da haben dann die Rabbis verschiedenste Sachen definiert. Zum Beispiel haben sie gesagt, die Distanz soll nicht mehr als 2000 Schritte sein, die du fährst, gehst oder reitest. Du sollst nichts erschaffen, nichts Neues. Das heißt, zum Beispiel etwas zusammenzukleben ging nicht, weil wenn du etwas zusammenklebst, dann ist was Neues entstanden und du spielst quasi Gott und schaffst etwas. Genauso gilt es auch fürs Trennen. Wenn du etwas zertrennst oder zerschneidest, entstehen zwei neue Dinge. Oder wenn du etwas pflückst, dann zählt das auch als Trennen. Zu den Regeln übers Tragen möchte ich gar nicht kommen, weil die sind viel zu kompliziert und eine eigene Wissenschaft. Also für all diese Gebote gab es dann aber auch wieder so Ausnahmen, so Hintertürchen, wie man die auch zum Teil umgehen konnte. Also zum Beispiel, wenn du vor dem Sabbat einen Wassersack auf deinen Esel gelegt hast und dann auf diesem Wassersack geritten bist am Sabbat, dann bist du nicht geritten, sondern du bist ja auf dem Wasser gereist und das war wiederum erlaubt. Und wenn man dann solche Spitzfindigkeiten entdeckt, dann denkt man sich, irgendwie hat es jemand gar nicht verstanden, worum es geht. Weil wenn du sagst, ja, man muss dieses Gesetz einhalten, ja, aber gleichzeitig versucht man dann irgendwie das Ganze zu umgehen, dann führt man es ad absurdum. Und es ist eigentlich total an dem vorbei, was Gott möchte. Und so wurde Jesus auch ganz schlecht, ja, wenn er so mitbekommen hat, wie die Schriftgelehrten das Gesetz ausgelegt haben und den Leuten, da kommen wir wieder von diesem Teil 1, schwere Joch, schwere Lehre, schwere Gesetze, schwere Dinge auf die Schultern gelegt haben und so müsst ihr leben, gesagt haben. Und eine solche Begebenheit, wo es Jesus den Magen umgedreht hat, war, ist dokumentiert in Markus Kapitel 2, Vers 23. Ich möchte euch das vorlesen. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ähren abzurupfen und die Körner zu essen. Hier ist ganz klar, also die Jünger haben das gemacht. Scheinbar hat Jesus das nicht getan. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh mal, was sie da tun. Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Wie er damals, als der Hohepriester Abiatar lebte, ins Haus Gottes ging, von den geweihten Broten aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen dürften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Ganz wichtig. Und dann noch, darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Und danach berichtet Markus noch, direkt im Anschluss, wie Jesus im Tempel am Sabbat einen Mann heilt, der eine Krankheit an der Hand hat. Und die Schriftgelehrten, sie regen sich furchtbar auf. Und Jesus fragt sie, hey, ist es nicht erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Und sie wollten nicht mal Gutes tun, war für sie drinnen. Und Jesus war richtig wütend auf sie. Es hat ihn den Magen umgedreht. Es ist super wichtig, wenn wir gerade diesen Text noch hier ansehen, die Verse 27 und 28. Jesus sagt ganz klar, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Und er sagt auch, er ist der Herr über den Sabbat. Und das verändert letztendlich ganz, ganz viel, wenn wir erkennen, Jesus ist letztendlich der Schlüssel zum Sabbat. Er ist der Herr über den Sabbat, aber er ist auch der Schlüssel für den Sabbat. Das Ziel des Sabbats war, und das habe ich ja bereits gesagt, Gott möchte sein Volk, er möchte letztendlich die Menschen zur Ruhe bringen. Und das Volk, dem er dieses Sabbatgebot gegeben hat, es ist trotz diesem Gebot nicht zur Ruhe gekommen. Das kannst du nachlesen im Hebräerbrief Kapitel 4, Abvers 4. Und da steht aber, dass die, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, dass sie diese Ruhe finden. Das heißt, um zur Ruhe zu kommen, da sind wir wieder bei Teil 1, müssen wir zu Jesus kommen. Ich lese nochmal Vers 28 von dem Text aus Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, du kannst versuchen, den Sabbat zu halten. Du kannst alles Mögliche machen. Vielleicht machst du das mit dem Sabbat, um dein Leben irgendwie zu verlängern. Aber ohne Jesus verpasst du das Wesentliche. Die eigentliche Ruhe, die findet man bei Jesus, wo sonst? Und der Sabbat ist somit ein Wegweiser, aber er ist nicht der Weg an sich. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Erfüllung des Sabbats. Und das verändert unseren Zugang zum Sabbat total. Und ich bin offen gesagt fast schockiert gewesen, wie ich dann folgende Bibelstellen gelesen habe. Denn Paulus, ich glaube, er nimmt diese Jesusbrille, er betrachtet plötzlich die alten Schriften durch die Brille mit Jesus. Und dann kommt er zu folgenden Aussagen. Und das sage nicht ich, sondern das sagt der Apostel Paulus. Zum Beispiel an die Kolosser schreibt er folgendes im Kapitel 2, Vers 16. Lasst euch deshalb von niemand verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Da steht echt Sabbate, Leute. Das sind ja nur Schatten auf Kommendes hin, was aber in Christus schon leibhaftig Wirklichkeit ist. Und dann noch als Draufgabe Römer 14, Abvers 5, da steht, der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Wow. Also, und dann geht es weiter. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Was für eine Freiheit in Christus. Es ist fast unverschämt. Also wenn ich Jude wäre und ich würde das lesen und ich würde den Sabbat immer einhalten und plötzlich ist es egal. Das würde mich echt ziemlich schocken, glaube ich. Also große Freiheit, die da ist, durch Jesus, diese Freiheit vom Gesetz. Aber gleichzeitig, was im Römer 14 auch ganz klar rauskommt, ist, wir gehören ganz und gar Jesus. Wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du ihm mit Haut und Haar. Also dein ganzer Besitz, deine ganze Zeit und auch dein ganzer Körper. Und darum braucht es letztendlich Ruhezeit, weil wir Gott gehören. Und er hat diese Ruhezeit uns, er bietet sie uns quasi an. Und wenn du Zweifel hast, dann denk wieder dran. Gott, der keine Ruhe braucht, hat geruht und er hat es uns verordnet. Warum sollten wir es nicht tun oder brauchen? Aber eben ganz wichtig, wir tun es nicht, um irgendein Gesetz zu erfüllen, um uns etwas zu verdienen bei Gott, weil das können wir nicht. Galater 2, Abvers 19, das kannst du selbst nachlesen, da steht ganz klar, dass wir dem Gesetz gestorben sind, aber wir leben nicht mehr uns selbst, sondern wir leben für Christus. Also ich kann mir mit dem Sabbat nichts für Gott verdienen, aber ich kann sagen, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue deiner Weisheit, ich vertraue deinem Rhythmus für mein Leben. Ich vertraue dir. Zusammengefasst, also mein Fazit war so, hey, da ist eine Riesenspannung bei diesem Thema. Zum einen haben wir den Sabbat als Gebot, das ist tatsächlich eines der 10 Gebote. Dann haben wir noch oben drauf, dass Gott selbst diese Ruhe sich gegönnt hat, sozusagen. Und dann auf der anderen Seite haben wir noch diese totale Freiheit vom Gesetz durch Christus, der die Erfüllung des Gesetzes ist. Durch Christus, der uns frei macht vom Gesetz. Also da ist eine Riesenspannung. Und wie immer kann man sozusagen von beiden Seiten des Pferdes runterfallen. Du kannst von der Gesetzesseite runterfallen. Du verlierst dich quasi darin. Wie soll man das alles erfüllen? Wie soll man das machen? Das darf man auf keinen Fall irgendwie brechen und so weiter und so fort. Und sofort hast du irgendwie ein Regelwerk, das dich unfrei macht, das ein Joch ist auf deinen Schultern. Aber gleichzeitig kannst du auch auf der anderen Seite runterfallen. So quasi ist eh alles wurscht. Ich bin total frei, ich arbeite 7 Tage die Woche, 24 Stunden, ich muss ja was tun, ich muss ja irgendwie von was leben und so weiter. Das ist letztendlich ein Bekenntnis, dass du der Gott bist. Ja, du bist Gott, damit brichst du gleich mal das erste Gebot auch, weil du sagst, wo steht es, du sollst keine anderen Götter haben, außer dem Herrn. Also man kann auch von der Seite vom Pferd runterfallen. Um die Frage nochmal ganz klar in den Raum zu stellen oder zu beantworten, muss ein Christ nun den Sabbat halten? Ja oder nein? Ich würde sagen, Ein Christ muss nicht den Sabbat halten, nein. Aber sollte er den Sabbat halten? Ich würde sagen, ja, schon. In der Freiheit, die Gott uns gibt, aber möglichst kreativ, möglichst gut überlegen, wie komme ich wirklich zur Ruhe. Denn Gott möchte uns segnen. Das muss uns einfach klar sein. Es ist ein Segen, den Gott uns schenken möchte, dir und mir. Wie könnte das ganz praktisch aussehen, noch zum Abrunden? Ich kann ja nicht für euch sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Mein Leben sieht anders aus, aber vielleicht hilft es dir und gibt es dir ein paar Ideen, wenn ich etwas umreiße, wie Silva und ich das derzeit so machen und wie wir es auch vielleicht verändern wollen, wo wir Dinge erkannt haben, dass wir mehr in die Ruhe kommen wollen. Also derzeit beginnt bei uns der Sabbat am Sonntagnachmittag, ja, und geht dann bis Montag auch ungefähr Nachmittag, je nachdem, ob wir noch am Sonntag Gäste haben und wie viel los ist. Aber eben der Sonntagnachmittag, wenn dann die Gäste gehen und so weiter, die gehören dann ganz der Familie. Also wir schauen dann gern mal ein gutes Fußballspiel, wenn was läuft. Oder vor kurzem haben wir auch wieder mal ein Kartenspiel gespielt, was wirklich super war. Wir versuchen, wenn das Wetter gut ist, was in den letzten 4 Monaten gefühlt nie der Fall war, nach draußen zu gehen. Und abends wird dann noch gemeinsam gebetet, was allgemein schon eine gute Gewohnheit geworden ist, bevor die Kinder dann zu Bett gehen. Am Montagvormittag ist dann Zeit für uns, einfach als Ehepaar. Wir gehen sehr gern auch frühstücken, nicht jeden Montag, aber immer wieder mal. Und da haben wir dann jetzt eine Sache entdeckt, wo wir sagen, das wollen wir verändern. Und zwar war es so, dass wir oft nach dem Frühstücken dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir schon in der Stadt, wir könnten noch dies oder jenes erledigen, eine Kleinigkeit besorgen, vielleicht nicht typische Lebensmitteleinkäufe, aber so Einkäufe, wo man sagt, vielleicht ein Geschenk für jemanden oder irgendwie ein Gerät ist kaputt geworden, wir brauchen einen neuen Toaster und dann schlendert man halt durch die Geschäfte und schaut so, ob man einen netten Toaster findet. Ihr kennt das. Aber wir sind drauf gekommen, es ist zwar praktisch und es ist nicht wirklich Arbeit, aber gleichzeitig ist es auch nicht wirklich aufhören. Sabbat heißt ja aufhören, zur Ruhe kommen. Es ist einfach was anderes, da rumzusuchen und zu schauen, als die Füße in die Höhe zu geben, auf eine Bank zu sitzen, Eis zu essen. Wir haben zum Beispiel dann letzten Montag war das, wie wir frühstücken waren, haben wir gesagt, wir planen gar nichts danach. Wir gehen frühstücken und da ist kein Plan bis Mittag und ein bisschen drüber hinaus sogar. Und es war einfach super entspannend, weil wir hatten Zeit zu reden und wir haben geredet und geredet, sind in dem Café gesessen und es war einfach gut. Wir sind in diese Ruhe ein Stück weit hineingekommen, haben sie geschmeckt und ich glaube, da können wir noch einiges optimieren, um einfach auch in diese Ruhe hineinzufinden und in diesen Segen hineinzukommen, wo Gott etwas vermehren will. Und ich merke auch, je konsequenter ich aufhöre, desto mehr bin ich dann motiviert, nach diesen 24 Stunden wieder anzufangen, etwas zu tun aus der Ruhe hinaus. Wenn du noch viel weiterentwickeltes Beispiel für Sabbatruhe hören willst, dann schau rein ins Buch, und zwar einfach dieses Beispiel des der Mark Comer mit seiner Familie, wie die das machen, ist natürlich viel weiterentwickelt und Respekt, was sie da machen. Und er gibt auch 2 praktische Prüfkriterien so weiter für Tätigkeiten. Ja. Ist das jetzt aufhören, ja oder nein? Und er sagt, 2 Dinge kann man sich einfach fragen. Und zwar, dient es der Ruhe und dem Aufhören, das, was ich jetzt tue? Oder die zweite Frage oder zusätzlich noch eine Frage, ist es Anbetung Gottes? Also wenn du dich die 2 Dinge fragst, Dienst der Ruhe und dem Aufhören und Dienst der Anbetung Gottes, dann ist es, glaube ich, schon mal eine gute Sache, um abwägen zu können. Und somit komme ich zur Landung. Sabbat heißt aufhören und ruhen und es ist ein großes Geschenk, das Gott uns macht. Und Jesus will letztendlich der Sabbat für uns sein. Er führt uns zur Ruhe. Mit ihm können wir es schaffen, aufzuhören und wirklich zu ruhen, weil er bringt uns körperlich, möchte uns körperlich zur Ruhe bringen, aber auch geistlich. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur diese eine Seite sehen, ja, es ist irgendwie was Körperliches, sondern auch sehen, es ist ein Bekenntnis, dass wir sagen, ich bin bei Gott zu Hause, er ist mein Retter. Er befreit mich aus der Sklaverei der Sünde, er befreit mich aber auch aus der Sklaverei der Rastlosigkeit. Und dann auch zu sagen, Gott ist mein Versorger, er gibt mir Leben. 6 Tage die Woche zu arbeiten reicht völlig. Ich vertraue ihm, er wird den Rest draufgeben und sogar etwas vermehren durch das, was er mir verheißen hat. Und darum möchte ich dir Mut machen, komm zu Jesus. Er sagt, ich bin der, der dir Ruhe schenken möchte. Und ich wünsche mir, dass wir in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, dass wir besser darin werden, zu ruhen, besser darin werden, aufzuhören. Und das letztendlich zur Ehre Gottes, weil wir erkannt haben, Jesus führt uns zur Ruhe, geistlich und körperlich. Ich möchte noch mit Gebet schließen und dann habt ihr einfach auch noch eine Zeit der Anbetung gemeinsam. Gott, ich preise dich, ich danke dir, dass du Gutes für uns parat hast, dass du nicht dieses Sabbatgebot gegeben hast, um uns zu knechten, sondern um uns zu segnen. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der die Ruhe vollendet in unserem Leben, indem du uns ja gerettet hast und dass du, indem du uns neue Wege aufgezeigt hast. Hilf uns, dir zu vertrauen, dir nachzufolgen, zu erkennen, wie wir das praktisch umsetzen, jeder individuell in seinem Leben. Und hilf uns, dass wir geduldig dranbleiben und lass uns erkennen, welchen großen Segen du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.